Amen und einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf unsere neue Predigtreihe. Birgit hatte den Titel schon genannt, Mein Lebenshaus gebaut auf festem Grund. Es geht nicht um irgendein Haus, sondern es geht um dein, um mein Lebenshaus. Und Gott hat uns ja allen ein Leben geschenkt. Das ist uns vielleicht nicht immer so bewusst, was für ein Geschenk das ist. Keiner von uns hat irgendwie beschlossen zu leben oder Gott angefleht als noch nicht mal Embryo, schenk mir doch ein Leben auf dieser Erde. Nein, es ist dir geschenkt. Es ist ein reines Gnadengeschenk unseres Schöpfergottes. Gott hat uns aber nicht nur dieses Leben geschenkt und diese Lebenszeit, die wir alle haben in unterschiedlicher Weise, sondern er hat uns auch Verantwortung gegeben für unser Leben zu gestalten. Jeden Tag treffen wir auch oft, ohne dass uns das bewusst ist, hunderte von Entscheidungen. Gehe ich jetzt einen Schritt nach links oder lieber nach rechts? Manchmal wundere ich mich, zum Beispiel gestern, warum ich mich entscheide, am Auto links oder rechts vorbeizugehen. Da wundere ich mich manchmal selber. Ich könnte jetzt stundenlang mit mir argumentieren, warum gehe ich jetzt rechts oder statt links? Aber wir treffen ständig Entscheidungen. Natürlich ist das eine banale Entscheidung. Wir haben auch Lebensentscheidungen, die wir treffen, die die Weichen stellen für unser aller Leben. Manchmal ist es schwierig, dann hinter diese eine Entscheidung zurückzugehen. Du hast Verantwortung für dieses Leben, was Gott dir anvertraut hat. Wir setzen uns Ziele und auch das bestimmt unser Leben. Aber wir wählen auch einen bestimmten Lebensstil. Wir haben Werte, nach denen wir uns richten, nach denen wir unsere Entscheidung treffen. Verantwortung für unser Leben. Und Gott hat uns auch, so hoffe ich doch jedenfalls allen, die hier sind, ein Lebenshaus, ein Haus oder eine Wohnung geschenkt oder vielleicht auch ein Zimmer in einer WG, wie auch immer. Auf jeden Fall ein Zuhause. Und auch da sind wir verantwortlich dafür, es zu unserem Zuhause zu machen, es einzurichten, Entscheidungen zu treffen, welche Möbel kommen da rein, welche kommen da nicht rein, wie nutze ich den Raum, den Gott mir, diesen Lebensraum, den Gott mir gegeben hat. Dass dieses Zuhause ein Schutzraum ist, in dem ich mich wohlfühle. Aber indem ich auch die Zimmer, soweit ich mehrere Zimmer habe, auch sinnvoll einrichte. Das macht ja auch Sinn. Dieses Lebenshaus soll mir ja auch dienen, dass ich meinen Alltag möglichst gut leben kann. Entweder als Single oder als Ehepaar oder als Familie oder als Wohngemeinschaft, wie auch immer. Wir müssen auch da Entscheidungen treffen, wie wir die einzelnen Zimmer unseres Lebenshauses, ich spreche jetzt mal von Haus, einrichten. So macht das ja wenig Sinn, zum Beispiel, wenn du das Bett in die Küche stellst, da riecht das dann vielleicht noch nach dem Fisch, der gerade mittags gebraten wurde. Oder dass du dein Schreibtisch ins Badezimmer stellst. Ich glaube, dein Laptop-PC würde sich da nicht so drüber freuen, über diese Feuchtigkeit. Auch wir müssen Entscheidungen treffen. Oft ist es uns gar nicht bewusst, unser Leben, unser Lebenshaus zu gestalten. Und wir haben in dieser Predigtreihe das Haus als Bild für unser eigenes persönliches Leben, für unser Alltagsleben gewählt. Und in jedem Haus gibt es ja auch die unterschiedlichsten Zimmer, die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Und da wollen wir so nach und nach dran entlang gehen. Die entscheidende Frage für uns als Christen ist, wer ist Herr in deinem Lebenshaus? Bist du das selber oder sind das irgendwelche Einflüsse, die vielleicht gar nicht so gut sind? Ist das Jesus? Natürlich wollen wir, dass Jesus Herr unseres Lebens und Herr unseres Lebenshauses ist, dass auch der Heilige Geist sich wohlfühlt und zwar in jedem Zimmer. Auch in den Ecken, in die du vielleicht nicht so gerne guckst, weil da Schmutz ist, weil da Dunkelheit ist. Fühlt Gott sich wohl in deinem Lebenshaus? Wie kann das gelingen, dass unser Haus immer mehr auch für Gott ein Zuhause wird, indem er sich vorbehaltlos wohlfühlt, indem er sich in jedem Zimmer ausbreiten kann, in jedem Lebensbereich, ja, sein heiliges Leben, von dem wir gerade gesungen haben, sein heiliges Leben sich ausbreiten kann und dein ganzes Haus ihm allein die Ehre gibt. Und wenn Menschen reinkommen, dein Lebenshaus, dass sie spüren, hier ist etwas anderes, hier ist Jesus der Herr. Wie können das gelingen, dass unser Lebenshaus heilig ist, Gott geweiht ist, Jesus wirklich der Herr ist? Es gibt nur eine Antwort, indem wir in Gottes Willen leben, indem wir seinem Wort gehorsam sind. Soweit wir es erkannt haben, soweit wir es kennen, gibt es nur diesen einen Weg und Gott ist gut und sein Wort ist gut. Und selbst da, wo es uns schmerzt, selbst da, wo wir spüren, da will Gott etwas rausräumen aus meinem Leben, dürfen wir vertrauen, Gott meint es gut mit mir. Weil Gott ist mein Schöpfer, Gott ist mein liebevoller Papa und er will, dass mein Leben gelingt. Wenn du ein Haus, ein Lebenshaus haben willst, das Gott die Ehre gibt, das dem Heiligen Geist den Raum gibt, sich zu entfalten, dann gibt es nur diesen einen Weg zu tun, was Jesus in seinem Wort sagt. Und wir wollen in dieser Predigtreihe durch die einzelnen Zimmer gehen und ganz praktisch fragen, wie sieht es aus, zum Beispiel in deinem Wohnzimmer? Wie gestaltest du deine Freizeit? Wie lebst du dort deine Ehe, deine Familie, deine Freundschaften? Wie sieht es aus mit deinem sozialen Leben? Wir könnten in die Küche gehen und fragen, ja, wie sorge ich denn für mein leibliches Wohl? Auch unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Auch da haben wir Verantwortung von unserem Schöpfer. Wie gehe ich mit meiner Gesundheit um? Und so weiter. Freut euch auf eine spannende Reise. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt im Team. Jeder hat dann so einen Raum. Und ich bin sehr gespannt. Und ich erwarte, dass Gott durch diese Predigtreihe wie so ein Herbstputz macht bei uns allen. Ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, sonst macht man ja mal Frühjahrsputz, aber wir machen jetzt mal einen Herbstputz und wollen, dass der Herbstwind alles rausfegt, was da Gott nicht die Ehre gibt, was uns beschwert, was uns klein macht, was uns hindert. Bist du dabei? Bist du bereit, Gott, den Heiligen Geist, den Wind des Geistes durch dein Lebenshaus wehen zu lassen? Und das heißt auch deine Gedanken, deine Herzenshaltungen, aber auch deine Lebensgewohnheiten. Bist du dazu bereit? Dann bist du hier richtig. Halleluja. Ich würde gerne ganz kurz, dass wir Gott diese Bereitschaft bringen in unserem Herzen, dass du, soweit du das jetzt kannst, uns einfach auf diese Reise mit Jesus zusammen begeben. Jesus, danke, dass du hier bist. Du hast dein Leben für uns gegeben und du willst Herr sein, unserem ganzen Lebenshaus, Herr. Und ja, schon mit diesen wenigen Worten, jeder und jede Herr spürt irgendwo, da sind noch so Muschelecken, da ist noch irgendwas vielleicht nicht so in deinem Licht. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du redest zu unseren Herzen, dass du hineinsprichst in unsere Lebenswirklichkeit, in unsere Alltagssituation, Herr. Nur du kannst es wirken, dass wirklich durch diese Predigtreihe ja wirklich Altes rausgeschmissen wird, was dir nicht die Ehre gibt. Sünde wirklich gebrochen wird, Jesus, und du mehr und mehr die Ehre bekommst und wir mehr und mehr in diese Freude hineintauchen, die im Gehorsam deinem Wort gegenüber liegt, Jesus. Halleluja. Amen. Ja, heute erster Teil geht das um das Fundament und da eignet sich natürlich dieses eine Wort, was wir schon gehört haben aus Matthäus 7, Vers 24 und ich lese uns mal das ganze Gleichnis dazu, was Jesus erzählt hat. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Jeder, der diese meine Worte hört und sie tut, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Mit diesem Gleichnis schließt Jesus seine berühmte Bergpredigt ab. Und in der Bergpredigt erzählt er uns, wie ein christliches Leben aussehen sollte. Und es ist nicht irgendwie irgendeine Rede, sondern es geht um unseren Lifestyle, wie wir als Christen leben sollen, miteinander umgehen sollen, unser Leben gestalten sollen. Und das Ziel von Jesus war nicht, irgendwie eine Lehre über eine christliche Ethik zu halten, dass wir sagen, das war echt eine schöne Rede, super Predigt, Herr Pastor. Sondern Jesus hatte ein Ziel, und dieses Ziel hat er in diesem Gleichnis ganz klar benannt. Er möchte, dass wir tun, was er uns, seinen Nachfolgern, sagt. Wir sollen zu Tätern seines Wortes werden. Und das macht dieses Gleichnis, finde ich, so krass in diesem Bild deutlich. Nur dann, wenn wir auch tun, was Jesus sagt, macht unser Christsein Sinn. Nur dann, wenn wir auch tun, was Jesus sagt, haben wir ein festes Fundament in unserem Leben, in unserem Alltag. Nur dann, wenn wir Jesu Wort auch tun, hat unser Lebenshaus auch in Ewigkeit Bestand, hält es auch dem Gericht Gottes stand. Und dieses Gleichnis spricht so herrlich für sich. Denn wer schon würde sein Haus auf Sand bauen? Wird doch jeder denken, so bescheuert will ich auch mal sein. Wer würde sein Haus auf Sand bauen? Vielleicht von draußen kommt jemand vorbei und sagt, wow, was für ein schönes Haus, richtig beeindruckend, picobello. Aber wenn die Krise kommt, stürzt es ein. Warum? Weil es kein festes Fundament hat. Derjenige aber, der sein Haus auf Fels baut, sagt Jesus, der ist ein kluger Mann oder eine kluge Frau. Warum? Weil dieses Haus ein festes Fundament hat, was in Ewigkeit trägt, jeder Krise standhält. Und entscheidend ist, so sagt Jesus, ist es nicht, dass wir sein Wort nur hören, sondern dass wir es auch tun. Jeder von uns ganz persönlich. Und auch wenn wir in dieser Predigt drei Dinge von Jesus hören, dann will Jesus, dass wir sie tun, zu seiner Ehre. Das ist ein ernstes Wort und ich will es noch mal ein bisschen ernster machen. Nämlich durch die Verse, das habe ich jetzt keine Folie für, die Verse, die Jesus direkt vor diesem Gleichnis sagt. Das, so ein Gleichnis, das klingt ja erstmal so schön irgendwie mit diesem Haus und so. Aber Jesus findet auch ganz schön drastische Worte, wenn ihr das ganze Kapitel 7 mal lest. Aber ich lese jetzt nur die Verse davor, Vers 21 bis 23. Da sagt Jesus: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, sind wir dir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Dann werde ich ihnen antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen, das heißt ihr Ungehorsamen. Wow, das ist wirklich ein ernstes Wort. Jesus will uns mit seinem Wort nicht nur irgendeinen Tipp geben, nicht nur einen gut gemeinten Rat, mach das mal lieber, das ist besser für dein Leben. Nein, es ist Gottes Wort und Gottes Wort erwartet eine Antwort von uns. Und diese Antwort, die wir geben, hat Konsequenzen bis in alle Ewigkeit. Und das sollten wir uns immer wieder deutlich machen. Da ist die Bibel sehr klar, es wird ein Gericht geben und dieses Gericht geht auch um das, was wir getan oder nicht getan haben. Matthäus 25, andere Stellen, so klar, das Gericht, ja, ist durch einen gerechten Richter, der gerecht ist. Und er wird alle das, was wir sagen, was wir nicht sagen, Jesus sagt sogar, über jedes unnütze Wort müssen wir einmal Rechenschaft abgeben. Das ist die ernste Seite des Wortes Gottes, eben auch im Neuen Testament. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir? Lebe ich in diesem Gehorsam? Lebe ich den ganzen Willen Gottes, so wie Jesus das in der Bergpredigt und an anderen Stellen sagt? Bin ich immer in seiner Liebe? Bin ich immer sofort bereit zu vergeben? Bin ich immer bereit, den anderen zu segnen, auch wenn er mir Böses getan hat? Bin ich immer bereit, für den anderen zu sein, noch eine Meile mehr mit ihm zu gehen? Wie sieht das aus, ja, in unserem Leben, wenn wir ehrlich sind? Ich glaube, jeder würde sagen, wow, bei mir, komm in mein Haus und sieh, wie das bei mir aussieht. Alles picobello, Hochglanz geputzt. Also da findest du kein Staubkörnchen, aber auch gar nichts. Du könntest mit einer Lupe kommen und du würdest nichts finden. Mein Leben, nimm mich als Vorbild. Also, wenn du das bist, dann komm bitte nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich will von dir lernen. Ja, also wenn wir ehrlich sind, wir wissen alle, diesen Anspruch, den Jesus formuliert in der Bergpredigt, aus uns heraus, wir können ihn gar nicht leben. Wenn wir ehrlich sind und der Heilige Geist macht uns ehrlich, er überführt uns nämlich von Sünde, dann ergibt sich doch die Frage, was ist dann am Ende der Zeit? Hält mein Fundament, wenn dieses Fundament mein Gehorsam auf Gottes Wort ist? Weil so hören wir ja dieses Gleichnis, nur wer mein Wort tut, hat auf festen Grund, auf Fels gebaut. Wenn mein Leben aber noch hier und da oder vielleicht auch mit sehr viel Sünde behaftet ist, was ist dann am Ende der Zeit? Hält mein Fundament? Meine Antwort ist ganz klar nein. Das Fundament deines Lebenshauses, wenn du es auf dein eigenes Tun, auf dein eigenes Wollen, auf deine eigene Anstrengung, auf dein eigenes Bemühen baust, es wird zusammenfallen. Es wird zusammenfallen, wenn du nicht Jesus hättest. Aber Halleluja, wir haben Jesus, wir haben Jesus. Darum steht auch dieses Kreuz, wir haben dieses Fundament in Jesus. Warum? Weil wir es aus uns heraus niemals schaffen konnten. Darum ist ja Jesus gekommen, weil Gott gesehen hat, wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es nicht, so sehr wir uns bemühen, nach Gottes Willen zu leben. Wir schaffen es nicht. Und das hat sogar Paulus erkannt, der 150%ig als Pharisäer Gottes Willen tun wollte. Er wollte unbedingt ein heiliges Leben leben. Und er dachte sogar, er lebt komplett heiliges Leben. Aber als Jesus ihm begegnet ist, da hat er erkannt, ich brauche diese Gnade. Ich brauche diese Gnade des Kreuzes. Ich brauche diese Gnade der Vergebung. Und er hat erkannt, wenn ich aus mir heraus versuche, Gottes Willen zu tun, dann werde ich scheitern, unweigerlich. Egal, wenn ich die allerbeste Sozialisation genossen habe, die allerbesten Motive und Wünsche. Du wirst scheitern. Und das beschreibt er uns in Römer 7. Da geht es um ein geheimnisvolles Ich. Und gemeint ist das Ich unseres alten Menschen. Aber ich denke, wenn wir ehrlich sind, dann werden wir merken, dass wir diese Kämpfe kennen. Aber gemeint ist nicht der Christ, so wie Luther das hier ausgelegt hat, sondern gemeint ist eigentlich der alte Mensch ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist. Und trotzdem überführt es uns auch heute immer wieder in unserem eigenen Kampf, wo wir auf unsere Kraft vertrauen. Römer 7, Vers 18 bis 24. Da ist dieses Ich des alten Menschen ohne Jesus. Ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das vollbringe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will. Denn in meinem Inneren freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt und mich gefangen hält im Gesetz der Sünde. Diese Sünde, die in meinen Gliedern herrscht. Ich, elender Mensch, wer wird mich aus diesem todverfallenen Leib erretten? Dieser Schrei um Befreiung, dieser Schrei um Befreiung. Aber Halleluja, er gibt sofort danach hier die Antwort in Vers 25. Dank aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Halleluja. Und das dürfen auch wir als Christen uns heute wirklich zurufen im Jubelschrei. Dank aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weil Jesus ist ja gekommen, um die Macht der Sünde zu zerbrechen. Wir hätten es niemals geschafft, diese Sünde loszuwerden. Sie ist wie ein Gefängnis. Sie lebte in uns, in unseren Gliedern seit dem Sündenfall, in jedem Menschen, egal wie gut er seine Taten vollbringt. Und das Wunderbare, Jesus hat nicht nur die Macht der Sünde zerbrochen, sondern er hat ja all unsere Schuld vergeben am Kreuz. Er, der Einzige, der wirklich ohne Sünde war, der hundertprozentig auf dieser Erde in jedem Moment seines Lebens heilig gelebt hat, im Gottes Willen gelebt hat, in der reinen Liebe gelebt hat. Manchmal frage ich mich, Jesus, wie hast du das eigentlich gemacht? Wenn es so hungrig, das war ja alles damals sehr unbequem, nach einer Tagesreise latschen in Jesus-Sandalen durch die staubige Wüste, dann sind sie eingeladen, dann gibt's wow, das tolle Essen. Und wer kriegt jetzt das größte Stück Fleisch? Das ist so praktisch. Und dann denke ich manchmal, ja, Jesus war so reinen Herzens. Und ich glaube, dass Gott ihm einfach die Dinge gegeben hat, dass er einfach in einem Lebensstil gelebt hat, der so authentisch war, bis in die kleinsten Dinge hinein. Er kennt unsere Alltagsprobleme, er kennt unsere Versuchungen im Alltag. Jesus ist da durchgegangen, aber er war immer in der Liebe, immer in der Wahrheit, immer im Gehorsam dem Vater gegenüber. Und deswegen konnte er all unser Versagen, all meine und deine egoistischen Bestrebungen, all unsere falschen Entscheidungen, all die Sünde, all die Schuld stellvertretend für dich und mich auf sich nehmen. Und er hat genau die Strafe, die du verdient hättest für alles, was du in deinem Leben bis jetzt falsch gemacht hast, für all das, was ich in meinem Leben bis jetzt falsch gemacht habe. Jesus hat diese Strafe erlitten am Kreuz. Er hat dafür bezahlt, in unendlichen Schmerz, in Einsamkeit, der Finsternis, die Sünde auf ihn gelegt hat. Er war bereit, diesen Preis für dich und mich zu bezahlen. Warum? Weil er wusste, wir sind verloren in uns selber. Wir sind verloren in Ewigkeit. Nicht nur, dass wir hier nicht so ein schickes Leben, vielleicht so ein freudiges Leben haben, so ein leichtes Leben, sondern der Sünde droht der ewige Tod. Und Jesus ist gekommen, damit wir statt Verurteilung Gnade Freispruch hören. Damit wir ja statt Strafe Vergebung empfangen, damit wir statt ewigen Tod ewiges Leben geschenkt bekommen. Das ist das Evangelium. Das ist das Fundament, auf dem alleine dein und mein Lebenshaus für Zeit und Ewigkeit fest steht. Halleluja. Und das hat die Christenheit von Anfang an gepredigt. Das ist das sogenannte Kerygma, die unverrückbare Mitte und die Wahrheit des Evangeliums. Und die beschreibt uns Paulus in 1. Korinther 15, 1-5. Da sagt er, dass auch er, hat er diesen Brief vielleicht so 50, 55 nach Christus geschrieben, dass auch er dieses Evangelium, diese Mitte des Evangeliums schon empfangen hat. Von den ersten Christen. Da heißt es ab Vers 3, denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Nämlich von den allerersten Christen. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Für unsere Sünden gestorben. Nicht einfach so irgendwie so einen zufälligen Tod. Für unsere Sünden. Und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Darauf steht unser Glaube, auf diesem Fundament. Christus ist für uns gestorben. Aber er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferweckt worden. Er hat ein neues Leben heraufgeführt, eine neue Schöpfung heraufgeführt. Das feiern wir Ostern. Und du bist Teil dieser neuen Schöpfung, dieses neuen Lebens in Christus. Und auf diesem Fundament, was Jesus gebaut hat, sollen jetzt wir unser Lebenshaus bauen. 1. Korinther 3, 10 bis 15. Da schreibt Paulus, der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen für Zeit und Ewigkeit als den, der gelegt ist, und der heißt Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust ertragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir sind gerufen, auf diesem Grund, auf diesem Fundament, diesem einen Grund, der gelegt ist, auf Jesus, unser Lebenshaus zu bauen und genau darauf zu achten, wie wir darauf weiterbauen. Ob wir uns irgendwie Stroh nehmen und das irgendwo versuchen, irgendwelche Ritzen reinzuquetschen, oder ob wir sagen, nein, ich möchte wirklich diese Steine der Wahrheit, wir sind ein Tempel aus lebendigen Steinen, heißt es im Petrusbrief. Gott möchte, dass wir unser Haus wirklich ja mit gutem, auf gutem Fundament gut weiterbauen. Wie mache ich das? Auch das können wir nicht aus uns heraus. Auch das können wir alleine durch Jesus, in Jesus, weil er uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat und weil sein Heiliger Geist in uns wohnt. Dafür hat er dir und mir den Heiligen Geist gegeben, dass der Heilige Geist in dir dieses Lebenswerk vollbringt durch seine Gnade, dass wir immer mehr verwandelt werden in das Wesen von Jesus, dass wir immer mehr ja die Werke des Fleisches rausschmeißen aus unserem Leben. Und ich weiß, dass es heute ein bisschen harte Kost ist, aber ich hatte einfach den Eindruck, ich soll das heute so predigen. Deswegen habe ich noch ein schönes Wort für euch. Das habe ich jetzt hier nicht mir markiert. Das ist Galater 5, wo es heißt, da kämpft ja Paulus mit den Galatern, weil die das nicht geschnallt haben. Die wollten immer wieder ins Gesetz abrutschen. Und da führt er ihnen das nochmal sehr drastisch vor Augen, was es bedeutet, in der Freiheit zu leben, die Jesus gebracht hat. Galater 5, ich lese einige Verse. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Wenn ihr euch aber vom Geist führen lasst, ach nee, Entschuldigung, das ist hier falsch. Ganz gut. Ich danke euch. Ich sage aber, wandelt im Geist, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist. Der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr wollt. Und jetzt wird es ziemlich krass. Die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid, maßloses Trinken und Essen und ähnliches mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher vorausgesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. So. Die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, lasst uns auch im Geist wandeln. Paulus bringt das hier so krass auf den Punkt. Die Werke des Fleisches, Dafür ist die Sünde verantwortlich, unser alter Mensch und die Frucht des Geistes. Ich finde das so ein schönes Bild. Die Frucht wächst heraus, ohne Druck, ohne Zwang. Sie wächst einfach heraus aus unserer Verbundenheit mit Jesus durch den Heiligen Geist. Und sie lässt den Charakter Jesu immer mehr in deiner Persönlichkeit, in deinem ganzen Lebensstil sichtbar werden. Dein Leben wird immer mehr erfüllt von der Liebe Gottes. Du weißt, ich bin bedingungslos geliebt. Und darum kannst du auch Dinge loslassen. Die Freude Jesu wird immer mehr einziehen in dein Leben, wenn du Werke der Finsternis loslässt, diese Sünde, die dich kaputt machen will. Jesus hat was Besseres für dich und für mich. Dieses Gleichnis bringt es auf den Punkt. Gott will, dass wir sein Wort tun, nicht nur hören. Dass wir es auch in dieser Predigtreihe nicht einfach an uns vorbeiziehen lassen, sondern dass wir es ernst nehmen. Du kannst nicht sagen, dass du es nicht gehört hast am jüngsten Tag. Aber, und das ist das Entscheidende, wir stehen auf dem Fundament der Gnade Gottes. Der Gnade, der Gnade, der Gnade. Und das trägt uns. Und immer wieder können wir uns auf Jesus berufen, sagen, Jesus, du hast alles für mich gegeben. Wie Zeit? Ich habe noch 3 praktische Punkte, wie wir das ganz konkret leben können. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in den nächsten Predigten immer wieder diese Punkte hervorkommt, weil genau darum geht es, wie kann ich aus diesem Fundament heraus leben, immer mehr ein heiliges, ein erfülltes, von der Liebe und Freude und Kraft und Wahrheit Gottes erfülltes Leben. Erstens, schaue nicht zuerst auf dich und dein Versagen, sondern schaue zuerst auf Jesus. Das ist so leicht, dass wir zuerst immer auf unser Versagen gucken. Ah, jetzt habe ich schon wieder das und das gemacht. Jetzt bin ich da schon wieder schwach geworden. Jetzt habe ich schon wieder. Und schon sind wir in diesem Kreislauf, immer wo wir mit uns beschäftigt sind. Aber Jesus ist der Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir verwandelt, immer mehr in sein Ebenbild. Schau auf Jesus. Schau in sein von dir gegenüber Liebe und Freundlichkeit und Gnade, dir zugewandtes Antlitz. Er schaut dich mit dieser Liebe an, trotz deiner Sünde. Schau in seine Augen und sieh diese Vergebungsbereitschaft, diese Sanftmut, diese Hingabe an dich. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er liebt uns nicht um unserer tollen Taten willen, sondern einfach um unserer selbst willen. Und das ist mir jetzt ganz wichtig, auch gerade in dieser Predigtreihe. Wir wollen hier keine Gesetzlichkeit in dieser Gemeinde. Wir wollen eine heilige Gemeinde immer mehr werden. Aber das werden wir nur, wenn wir aus der Liebesbeziehung zu Jesus leben. Sonst, Jesus hat das so bekämpft, diese Gesetzeslehrer. Aber Jesus ist doch gekommen, damit wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben können. Das ist unser Fundament. Diese Liebesbeziehung zu dem Gott, der für uns ist, der mit uns ist. Schau nicht zuerst auf dein Versagen, sondern zuerst auf Jesus. Verbringe Zeit mit ihm, wie Maria zu seinen Füßen und lass sie Martha mal ihre Sache machen. Du sitzt zu seinen Füßen und lässt dir von ihm zeigen, wie unglaublich er dich liebt. Der 2. Punkt, identifiziere dich nicht mit deiner Sünde, sondern sieh dich neu in Christus. Auch das ist so schnell, dass wir nur noch diese Sünde sehen. Also nehmen wir mal an, diese Sünde wäre jetzt hier so ein dicker Pickel bei mir. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kannte das früher, hatte ich immer so Herpes. Du denkst, du bestehst nur aus diesem Herpes. Alle gucken nur auf diesen Herpes. Dass manchmal sind wir da so mit unserer Sünde beschäftigt. Und Jesus sagt, nein, ich habe dich neu gemacht. Wer in Christus ist, eine Neuschöpfung. In Christus bist du neu. Und schau dich im Glauben, wie du neu bist, ohne diese schlechte Gewohnheit, ohne diese Sünde. Identifiziere dich mit diesem neuen Sein in Christus. Wenn du eine schlechte Gewohnheit hast, dann starr da nicht drauf, auf dein Versagen, sondern schau darauf, was Jesus bereits dir geschenkt hat. In ihm bist du neu. Und das ist geistlich neu. Er sieht dich in dieser Heiligkeit. Und das wird dir die Kraft geben, diese Freiheit zu sein. Wie attraktiv ist das denn? Ohne diese blöde Lebensgewohnheit zu machen, die mein Leben klein und kaputt macht und mich immer wieder anklagt. Als 3. und letztes, hab Geduld mit dir und gib nicht auf. Jesus glaubt an dich. Es ist der Prozess der Heiligung. Wenn du die Briefe liest, ist ein Prozess der Heiligung. Der Heilige Geist will es hervorbringen als Frucht des Geistes. Das ist nicht zack, sofort da, sondern diesen geistlichen, diesen heiligen Lebensstil. Der Heilige Geist will uns trainieren. Und das ist immer wieder seine Gnade, von der wir kommen. Der Heilige Geist will es in dir und durch dich wirken. Hab Geduld mit dir und lass nicht zu, wir sollen auch uns selbst lieben, dass der Feind es schafft, dich durch die Dinge, die du in deinem Leben noch nicht unter den Füßen hast, dich in die Ecke zu stellen. Nein, du stehst im Licht Gottes unter seiner Gnade. Sein Ja steht über deinem Leben und das macht uns stark. Und das ist die Motivation, unser Leben immer mehr hinzugeben als Antwort auf die Hingabe. Jesus hat uns zuerst geliebt. Jesus hat uns zuerst errettet und befreit gemacht, damit wir ein befreites Leben leben können zu seiner Ehre. Mein Lebenshaus gegründet auf Jesus. Er ist mein Fels, der niemals wankt. Juhu, Halleluja. Danke, Jesus. Haben wir nicht einen wundervollen Gott? Das ist das Evangelium. Und auch wenn ihr das alles schon kanntet, ich kannte das auch schon alles, übrigens, ist das immer wieder eine so fantastische Nachricht. Und ich habe Gott auch gesagt, oh Mann, diese ganzen Bibelstellen und so. Nein, das ist unser Fundament. Und die Frage ist, glauben wir das in unserem Herzen und leben wir das immer mehr? Leben aus der Gnade und aus der Gnade heraus unser Leben neu werden zu lassen, dass die Welt erkennt, das sind nicht nur bemühte, ethisch hochstehende Leute, sondern die haben eine Quelle, die ist nicht von dieser Welt, diese Quelle der Gnade und der Liebe Gottes und seiner Heiligkeit, die immer mehr in uns persönlich und in unserer Gemeinde Raum gewinnt. Amen. Ganz kurz, steh nochmal auf und streck deine Hände aus, wenn du magst. Wir wollen uns alle gemeinsam nach diesem Lebensstil ausstrecken. Keiner von uns hat das so einfach mal eben in der Tasche. Aber dass wir uns auf diesen Prozess der Heiligung einlassen, so wie der Heilige Geist uns persönlich führt. Ja, Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du uns liebst. Und wenn wir daran zweifeln, dann schauen wir nur auf das Kreuz, wie du da für uns gelitten hast, Jesus. Herr, du liebst uns, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Herr, danke für dein Evangelium, deine so klare Botschaft, Jesus. Wir stellen uns heute gemeinsam und jeder einzelne von uns neu auf dieses Fundament deiner Gnade, Jesus. Du hast dein Leben für uns hingegeben, Herr. Und du willst, dass wir aus dieser Gnade heraus leben, in der Kraft deines Heiligen Geistes, Herr. Dieses Geistes der Wahrheit und der Liebe, Jesus. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns ja das Evangelium, die frohe Botschaft noch mal ganz persönlich tiefer offenbarst in unserem Alltag. Dass da, wo der Feind, der Ankläger kommen will, der uns mit unserer Sünde identifizieren will, wo wir sagen, nein, stopp, im Namen Jesu. Ich bin ein Kind Gottes, rein und heilig gemacht in Christus. Und diese Heiligkeit wird immer mehr sichtbar werden, auch in meinem Alltag. Danke, Heiliger Geist, dass du in uns der Überwinder bist. Danke, Vater, du schenkst das Wollen und das Vollbringen noch über unseren guten Willen hinaus, wie es in deinem Wort heißt. Darauf setzen wir, darauf vertrauen wir. Und wir sagen dir, Herr, wir wollen weitergehen, ja, in diesem Prozess, dass wir uns dir immer tiefer hingeben, dass unser Lebenshaus als Einzelne und als Gemeinde immer mehr deine Heiligkeit, deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Wahrheit und deine Freude und deine Kraft ausstrahlt, Herr, zu deiner Ehre. Und dieses Haus soll geöffnet werden für viele, viele, viele Menschen, die draußen kämpfen mit sich selber, Jesus, wobei sie nicht wissen, dass du es bereits am Kreuz vollbracht hast. Danke, Jesus, dass du uns auf diesen spannenden Weg mitnimmst und wir wollen dir folgen, denn du bist unser Herr, unser Gott, unser Erlöser, unser wundervoller, wundervoller Herr und Erlöser. Danke. Amen.